Hallo, hier ist sie, eine neue und weitere Folge vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast bei Martin Stimming alias Stimming. Seit nun mehr als 10 Jahren steht der Name Stimming für melodisch geprägte Tanzmusik. Von Hamburg aus verbreitet der gebürtige Gießner diese in der ganzen Welt. 5 Alben hat der rastlose Produzent inzwischen veröffentlicht. 2009 das Debüt Reflections, gefolgt 2 Jahre später von Liquids, Stimming 2013 sowie Alpe Lucia 2016, alle 4 auf Dynamic Music. Und 2018, also letztes Jahr, erschien auf Cryptox Exodus in Zusammenarbeit mit dem Pianisten Lambert. Seine Produktionen sind hausig und allesamt eher minimalistisch. Man kann hören, dass der Künstler, als Kind spielte er unter anderem Geige und Klavier, eine klassische Musikausbildung genossen hat. Nicht so sehr wegen der Instrumentierungen, aber Stimming hat ein ausgeprägtes Verständnis und Gespür für Harmonie, Texturen, Rhythmen, Strukturen, Arrangement und vor allem Dramaturgie. Noch heute erinnert sich Martin genau an den Moment, als er auf die Idee kam, elektronische Musik zu machen. Es war ein grauer Tag und zusammen mit seinem besten Freund rauchte er einen Spliff. Und die beiden hörten ein Album an. Es war einer dieser Space Night Sampler. Da traf es ihn plötzlich wie ein Blitz. Und dann war ihm klar, dass er wissen muss, wie dieses Zeug hergestellt wird. Denn genau das wollte er tun. Elektronische Musik produzieren. Gesagt, getan. Genau das macht Stimming seitdem und seit mehr als 10 Jahren auch sehr erfolgreich. Neben seiner Tätigkeit als Produzent und Live-Performer ist der Künstler außerdem Vater von 2 kleinen Kindern. Daher hat es mich ganz besonders gefreut, dass dieser vielbeschäftigte Mensch sich Zeit genommen hat und ich ihn für diesen Schallwandler in seinem Studio im Hamburger Schanzenviertel besuchen durfte.
Meine allererste Frage, um so in Flow zu kommen. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten in meinem Kopf, jetzt kann ich so spontan entscheiden. Welche Beziehung hast du zu Lakritz?
Ich war in Island jetzt gerade. Und habe letzte Woche und habe festgestellt, dass die sehr, sehr gute Lakritz haben. Die trifft ziemlich genau meinen Geschmack. Und zwar die Lakritz-Schnecke, der Lakritz-Standard. Ich möchte nicht sagen Goldstandard, weil das stimmt nicht. Aber so der alte Käfer unter den Lakritzen oder so, ja. Der ist mir immer ein bisschen zu süß und nichtssagend. Und in Island haben sie genau dieses bisschen mehr an Salmiak, was dann drin ist, ein bisschen mehr Süßholzpulver. Das fand ich ziemlich gut.
Aber auch die, also schon klassisch diese Form, schön aufgeringelt.
Ja, und so, man kann doch, die so, doch, man muss ein bisschen okay. Damit spielen können. Ja, ja. Und also, sie haben jetzt nicht die, aber sie haben schon, ich hatte so eine Art Bruch gekauft. Mhm. Ja, also auch so mit Textur, dass die Zunge natürlich was zum Spüren hat und so. Also im Prinzip das gleiche, also die gleiche Art Lakritze, ja, aber ein bisschen herber. Ich habe mit, im Biomarkt kriegt man in Italien, haben die so kleine Drops. Pures Süßholzextrakt. Ja. Und mit denen habe ich aufgehört zu rauchen.
Ehrlich? Okay, ja. Das ist auch cool.
Weil die sind so zornig.
Die so das intensiv ist,
genau,
sind.
Ja,
wie zornig so, ist auch cool.
Wie ein Espresso. Ne? Ich finde, ja. Das macht Sinn, auch aus italienischer Sicht sowas auch zu mögen. Mhm. Ja, das habe ich 2,5 Wochen oder so, immer wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt brauche ich aber Nikotin, so einen Drop gelutscht und dann war der Drop auch gelutscht. Mhm. Dann war es auch gut.
Okay,
so.
Dann war die Lust nach Tabak erstmal verflogen.
Und auch die Lust nach dieser Sorte Lakritze. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
So. Okay, aber du bist auf jeden Fall Lakritz-Liebhaber, wie man hört. Mhm. Kennst du diese dänischen? Es gibt so welche, die heißen Polet. Es sind kleine Runde, da ist ein Pinguin drauf und die haben eine ganz tolle Mischung zwischen, eigentlich ist es ein Salmiak, es ist ein Hartlakritz, es ist salzig.
So wie so ein türkisch Pfeffer?
Es hat noch so einen Hauch Pfeilchen drin und das ist eine total irre Kombi und gleichzeitig hat man das Gefühl, die sind so wie Minz, die machen den Hals noch so frei.
Ja, ich finde die Pfeilchen-Kombination schwierig, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was die Isländer, wofür sie eigentlich berühmt sind, ist die Kombination mit Schokolade. Mhm. Ja, und es gibt ja diese Maribu, ich glaube, kommt aus Schweden oder so, mit so ganz, mit so.
Du meinst die Schokolade?
Die Schokolade mit so ziemlich salmiakigen kleinen Splittern quasi. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool.
Das ist aber krass.
Ich weiß auch nicht so genau.
Also Lakritz schon irgendwie pur. Was ich schön finde an Lakritz, und dann können wir auch weitergehen, was ich schön finde, ist, dass es eigentlich auch so was Polarisierendes hat, oder? Ja, also weil entweder mögen die Leute es oder sie mögen es nicht. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. So jemand, der so ein bisschen Lakritz mag, gibt es eigentlich nicht.
Nee, genau, den gibt es nicht. Und so war natürlich der Albumtitel auch gemeint. Mhm. Ne? Das war irgendwie Musik gemacht in einem sehr, ich sag mal, in einer sehr punkigen Attitüde. Es ist mir völlig egal, ob es jetzt Wohlklang ist oder nicht, sondern es muss irgendwie raus. Mhm. Und ja, da war mir schon klar, das gefällt eh nicht allen. Das rafft auch kaum jemand. Und ich habe es auch jetzt auch selber nicht mehr so viel gehört, muss ich gestehen. Mhm. Wobei, die Klangwerten gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich sitze eigentlich gerade an was dran, was so ähnlich ist, nur hörbar. Ja, also Harmonien, denen man auch folgen kann, die auch eine Emotion wecken, die nicht nur schräg ist, so. Wobei es ja immer noch nicht schräg war. Also Free Jazz ist schräg oder so, aber das war immer noch voll okay eigentlich. Aber da braucht man halt den Horizont für, um das einordnen zu können. Und wenn man natürlich von Radio 1 kommt oder so, denkt man halt, hä, was ist das denn?
Wieso meinst du, man braucht einen Horizont, um es einordnen zu können? Also es gibt ja verschiedene Arten, Musik zu hören. Ich kann es einmal intellektuell, das heißt, ich weiß ganz genau, also ich höre zum Beispiel, ich kann ein Konzept dahinter erkennen, muss ich aber eigentlich auch nicht unbedingt, weil ich kann es ja auch hören und das berührt irgendwas in mir. Ich kann dir vielleicht gar nicht sagen, was, aber das bringt irgendwas in mir zum Klingen und ich finde das toll. Aber denkst du, dass man für deine Musik brauche ich einen Horizont, damit die wirkt? Oder wie hast du es gemeint?
Nee, ich meine, das ist so ein bisschen so eine Bildung auf eine Art. Man braucht so eine musikalische Bildung. Wie man jetzt die Musik erfährt oder auch wahrnimmt, das ist gar nicht so entscheidend. Also ich sehe das gar nicht so verkopft. Aber ich sehe schon, dass man eine gewisse Bandbreite an Sachen haben muss, die man schon mal gehört hat, dass das Hirn eine Zeit hatte, um das nachzuvollziehen. Mein entfernter Freund David August hat studiert, ich glaube Tonmeister oder irgend sowas, und er hatte diesen total krassen Satz gesagt, auf dem ich immer ab und zu zweimal im Jahr noch rumkaue, und zwar, dass einen nur was berührt, was man schon kennt.
Ja, wahrscheinlich, weil da irgendwas in Resonanz geht und Erinnerungen geweckt werden.
Aber ich könnte jetzt so schnell, wollte ich das gar nicht einordnen, dass ich bin mir da auch nicht sicher, ob das stimmt, ja, weil das würde ja diese... Es würde ja eigentlich einer rein experimentellen Musik absprechen, dass sie überhaupt wirken kann. Also da ist irgendwie, das ist ein bisschen, ich weiß
es
nicht.
Es ist auch widersprüchlich, das stimmt.
Ja, und es ist aber auch ein Grund, warum ich heilfroh bin, dass ich nicht studiert habe, weil ich so ein, das geht jetzt gegen das Studium, nicht gegen David August, weil ich so ein Pseudo, so eine Pseudo-Lehrmeinung überhaupt nie, die, ich glaube, die kann ganz, ganz viel kaputt machen, was Kunst angeht, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, Kunst im Großen und Ganzen überhaupt zu studieren. So, das muss man halt machen und daraus lernen. So. Natürlich gibt es technisch ein paar Sachen, die wichtig sind, aber nicht...
Aber du hast ja auch eine Ausbildung gemacht.
Ja, ich habe ein halbes Jahr bei der SAE gemacht und das war wie so ein Crashkurs, alles, was es so zu wissen gibt, einmal reingedrückt. Und das war's.
So jetzt für Sound Engineering oder?
Also der Kurs hieß Electronic Music Producer.
Ah, okay.
Und das ist tatsächlich, da wurde alles, wurde einmal Logic durchgesprochen, einmal, ich glaube, Pro Tools, dann alles so ein bisschen so akustische Phänomene, Doppler-Effekt. Zum Beispiel, wir können, das habe ich mir gemerkt, weil das cool ist, wenn zwei Events, zwei Klänge näher als 20 Millisekunden beieinander liegen, können wir sie nicht auseinanderhalten.
Also es klingt dann wie ein Klang.
Es klingt
Klang.
Wie einer, das kriegt unser Hirn nicht auseinander. Mhm. Oder auch, wenn zwei Events so nah beieinander liegen, und aber aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, nimmt man die Richtung so wahr von dem ersten und die zweite ist dann gar nicht mehr entscheidend. Also die können auch komplett gegenseitig kommen und man denkt, das Hirn nimmt aber nur diesen einen wahr. Das ist anscheinend dieses
Processing Power. Oder was? Er schafft es nicht, so von beiden gleichzeitig zu ordnen.
Ja, ja. Und trotzdem finde ich ja, es ist ja total spannend, man hört irgendwo... Man ist in der Menge voll mit Menschen, tierisch viele Geräusche und 5 Meter entfernt sagt jemand was, was irgendwie von Belang ist. Mhm. Und 10 Sekunden später hat das Hirn enkodiert, was der gesagt hat, obwohl das eigentlich wahnsinnig schwierig ist. Also es ist ein ganz, ganz, ist mein Lieblingssinn auf jeden Fall. Mhm. Das hört mir egal. So Sachen hat man da gelernt. Aber das war jetzt in keinster Weise eine Ausbildung, wo ich jetzt sagen würde, okay, die ist jetzt, da geht's, wie soll ich sagen, die wirklich wichtigen Dinge wurden da nicht besprochen. Mhm. Und die sind Harmonie in erster Linie.
Mhm. Das heißt, du hast eher so ein Grundlagenwissen bekommen und auch Überblick über Softwaremöglichkeiten und wie kann man das anwenden eigentlich.
Ja. So, genau, und dann hat die SAE gesagt, ja, macht ein Stück fertig und am Ende kriegt ihr so ein Diplom. Das Stück fertig hat jetzt, haben jetzt nicht so viele geschafft, sage ich mal. Das war meine Ausbildung, ja.
Okay. Aber du hast ja auch vorher schon elektronische Musik gemacht. Kannst du vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist? Und da kommen wir dann nämlich zu dem, was ich eigentlich gedacht habe, was ich als erste Frage stelle. Weil ich habe in einem anderen Interview, irgendwie ein englisches Interview, habe ich irgendwo gelesen, hast du mal gesagt, dass du glaubst, dass es so Schicksal ist, dass du zur elektronischen Musik gekommen bist. Und deswegen hatte ich nämlich am Anfang überlegt, ich könnte dich fragen, was denkst du über Lakritz oder Schicksal? Lakritz oder Schicksal? Dann dachte ich, Schicksal ist gleich so schwer. Groß, beginnen wir doch mit was Kleinerem.
Nee, aber, Lakritz ist auch groß, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber nicht so,
nicht ganz
nicht so, nicht so schwer.
Naja, ich glaube, dass also Schicksal, ich wusste, es geht nicht so sehr um elektronische Musik, sondern es geht darum, dass ich Musik mache. Das ist eigentlich das Ding. Ich wurde als Musiker geboren, aus irgendeinem Grund. Und ich bin da sehr dankbar für. Und das ist jetzt gerade momentan die Zeit, wo wir das halt elektronisch machen mit unseren neuen Möglichkeiten. Mhm. Wäre ich jetzt vor 200 Jahren auf die Welt gekommen, wäre ich wandernder Musikant mit irgendwas Coolerem als einfach nur eine Gitarre oder so.
Vor 200 Jahren, das war so ungefähr zu Mozart-Zeiten, oder?
Ja, das Problem mit den, sagen wir vor 500 und vor 200 Jahren wäre ich halt ein Komponist gewesen. Also ich glaube, das Problem mit den Komponisten war, dass die ja alle so in ultra krasser Abhängigkeit waren von irgendeinem komischen Lehnsherren, Fürsten, Arschloch, sonst wie. So. Mhm. Und halt auch dementsprechend, glaube ich, das mit Kreativität. Ich glaube, das Besondere an so Leuten wie Mozart ist, dass sie innerhalb dieses wahnsinnig engen, bescheuerten Rahmens es geschafft haben, trotzdem was wahnsinnig Großes zu erschaffen. Mhm. Ich vermute, da ist irgendwo so ein Geheimnis drin, weswegen es auch immer noch von wahnsinniger Relevanz ist. Wir haben einen anderen Rahmen, der lautet Geld. Wir müssen nicht mehr einem Lehnsherrn gefallen, sondern wir müssen dem Markt gefallen. Ja, ist nicht mehr ganz so schlimm, aber ist immer noch ein bisschen unfrei.
Und ist das so ein Aspekt, den du auch, wenn du dich jetzt ans Musikmachen ransetzt, den du schon mit berücksichtigst?
Nein,
also,
überhaupt nicht.
Okay,
nein,
es könnte ja auch sein, da kommen Sounds und denkst du, nein, den können wir nicht nehmen, weil der ist nicht marktauglich.
Nein, überhaupt nicht. Es ist eher von der anderen Seite, dass ich schon ab und zu mal über so ein Thema stolper, wo ich denke, okay, krass, da können wir jetzt einen riesen Radio-Hit draus machen oder so, zumindest in der Vorstellung, ob das dann wirklich einer wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und das mache ich dann aber nicht. Aber auch nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil es mich selber ankotzt. Alles, was ich mache, muss ich lange genug, höre ich mir sehr lange an. Mhm. Und wenn mich das halt nach 10 Stunden immer noch nicht nervt, dann ist es, glaube ich, okay. Dann ist es dann so, dann geht es durch. Dann lasse ich das durch. Nee, was ich meinte, ist, ich muss halt auftreten.
Mhm, okay, klar.
Ja, das ist das Ding. Um Geld zu verdienen, musst du heutzutage auftreten. Eigentlich so wie früher, als sie halt im Mittelalter wohl, ja, hast du ja recht. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Das ist halt der Zwang, Geld zu verdienen, und der bedeutet praktisch in Zeiten von MP3 und so Reisen und Auftritte.
Aber das ist natürlich auch, sag ich mal, es bringt ja auch was Schönes mit sich. Also ich denke mal,
für viele
junge Leute, die jetzt auch davon träumen, zum Beispiel, die irgendwelche elektronischen Produzenten und DJs anhimmeln, die halt auch davon träumen, so ein Leben zu führen, weil man immer dieses Bild hat, oh, der ist so kosmopolit, die ganze Zeit im Flieger, und dann kommst du um die Welt und spielst auf irgendwelchen tollen Festivals und so.
Genau, und dann merkst du nach 10 Stunden, naja, der Flieger ist eigentlich eine Metallröhre mit schlechter Luft, die Luft innen schlecht, außen verpestet.
Das merkt man auch schneller.
Stinklangweilig, ja, es ist, hat mit Glamour überhaupt nichts zu tun. In Mexico City morgens um 1 aufzuwachen, wenn man es gerade nochmal geschafft hat, über den Jetlag 200 Stunden zu schlafen. Der Körper denkt, es ist 5 Uhr morgens, da ist es 1 und man muss aber jetzt in einer Stunde Vollgas geben und so einen riesen Trip unterhalten. Das ist nicht Glamour, das ist einfach harte Arbeit. So.
Also auch dich selbst dann so hochzupushen, ja, oder dich zu motivieren und zu wissen, hast jetzt genau die Zeit, du musst einfach... Also jetzt gute Leistung geben, ne? Es
genau.
muss einfach auch funktionieren.
Du genau, und es sind vor allen Dingen eigentlich Zeiten, wo der Körper eigentlich keinen Bock drauf hat.
Klar. So. Du kannst halt nicht sagen, ja, tut mir leid, Leute, heute bin ich nicht so gut drauf, ich bin müde, das ist nicht meine Zeit, das ist halt auch,
ja, das
kannst
nicht.
Du nicht bringen. Ne? Nee, nee. Wie schaffst du es dann, dich in solchen Situationen da zu Höchstleistungen zu bewegen?
Also, Red Bull und Bier.
Okay.
Ja.
Und machst du irgendwie so irgendwie was, Fitness, Sport, Meditation,
nein.
Yoga, irgendwas?
Nee.
Okay, ganz klassisch.
Nee, das ist, also das, ja, das, also das hatte wirklich mit Glamour wirklich ganz relativ wenig zu tun. Was ich persönlich wirklich mag. Also einmal, ich habe da, deswegen habe ich das Thema angeschnitten, ich habe einfach sehr viele Jahre gebraucht, um das zu akzeptieren, dass ich raus muss. Da ich ja nur live spiele, nicht auflege, versuche ich, das zumindest so gut wie ich kann, wie ich nur irgendwie kann zu machen. Da habe ich dann so eine Tür aufgemacht, okay, in der technischen Herausforderungsseite habe ich einen Spaß daran entwickelt. Und mittlerweile macht es wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Weil ich, glaube ich, auch tatsächlich jetzt nach 13 Jahren einfach auch relativ gut geworden bin, wenn ich das so sagen darf. Oder jetzt bin ich zumindest relativ zufrieden, ab und zu mal, ja, beim Live-Spielen. Im Studio bin ich häufiger zufrieden, aber dann draußen auftreten, das ist auch immer so viel Stress und diese Uhrzeiten und dann in Zuständen. Und wenn man dann Holzklasse mal 4 Stunden irgendwo hingeflogen ist und der Körper einfach so eingefroren ist, und es ist wirklich unangenehm. Aber ich will jetzt hier nicht meckern oder so, weil natürlich ist es cool. Natürlich lernt man Leute kennen weltweit und merkt, wie sehr wir alle die gleichen sind, wie sehr wir alle eins sind. Eine Sorte Wesen. Da gibt es so keine so großen Unterschiede. Gibt es natürlich schon, aber eigentlich nicht.
Wenn du das jetzt sagst, so in der heutigen Zeit, wo eigentlich auch wieder so eine Fremdenfeindlichkeit überall auftaucht und so, hat es irgendwie auch eine politische Dimension, oder? Weil gerade elektronische Musik ja auch so komplett weltweit gestreut ist und eigentlich Menschen auf aller Welt aus allen möglichen Kulturen erreicht.
Direkt gleich ansprichst. Man muss fairerweise dazu sagen, es ist eine bestimmte Schicht weltweit. Und zwar die Musik, die ich spiele, eher eine Sorte Mittelschicht. Also die, die genug Geld haben, um halt auszugehen, weil sie müssen ja den Eintritt, und der ist nicht so hoch, aber sie müssen die Drinks zahlen können, sonst macht es irgendwie nicht so richtig Spaß. Und das sind dann halt nicht die Ärmsten. Also ich war in Indien vor 2 oder 3 Wochen und da wird man schon mit einer Sorte Armut, oder in Südafrika werde ich schon nochmal mit einer Sorte Armut konfrontiert. Meistens einfach beim Durchfahren, muss ich ja leider sagen, so, wo ich dann merke, okay, ich sehe schon immer nur einen gewissen Ausschnitt, aber den sehe ich dann ziemlich genau, also viel mehr als einen Touristin sehen würde.
So die Kontraste dann auch, ne? Wenn du halt auf der einen Seite aus so einem Club kommst, wo man irgendwie dir so den roten Teppich bereitet, so jetzt natürlich nur so symbolisch gesprochen, aber dann gehst du raus und weißt du, man hatte gerade noch so ein...
Naja, man sieht auf dem Nachhauseweg halt die Familie, die an der Schnellstraße ihre Kinder aufzieht, und die spielen dann da um 3 Uhr nachts mit den Autos, die da mit 50 vorbeifahren und so. Ja, das ist schon krass.
Das ist echt krass.
Und aber gut, so, ich meine, so ist es. Das ist die Realität.
Südafrika würde ich nochmal ansprechen, weil da hatte ich auch gelesen, dass du da ja so eine besondere Connection hast. Wie ist das entstanden?
Aus irgendwelchen Gründen.
Südafrika ist jetzt auch nicht so der Ort, den man überhaupt so mit so Club Life so groß in Verbindung bringt.
Ich habe 2 Erklärungen. Die eine ist, ich habe ganz früh mit einem Vokalisten aus Südafrika was gemacht. Lazarus Man heißt der. Und das war tatsächlich eine, es gibt, Facebook hat auch was Gutes. Und zwar, man kann halt einfach jemanden anschreiben. Und wenn das dann im richtigen Moment geschieht, ja, dann, und ich war offensichtlich offen, mir das mal anzuhören, was er da geschrieben hat. Und das hat mir einfach gut gefallen. Und die Stücke The Song, Change, My Dreams, Our Dreams, My Dream. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist natürlich ultra peinlich.
Ach.
Stay the Same. Und Funk with Me. Funk with Me war die erste. Und es scheint sich in Südafrika nach der Funk With Me rumgesprochen zu haben, dass ich irgendwas mit einem Südafrikaner gemacht habe. Die kannten Lazarus Man nicht, aber plötzlich kannten die mich. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, die haben eine ganz große House-Affinität. Mhm. Eine Affinität zu einer Sorte Grooves, die so ein bisschen komplexer sind, als das, was man einfach nur aus so einer doofen Roland-Maschine rausholen kann. Mhm. Also es gibt so Videos von Kindern, die... oder Jugendlichen, die ziemlich freakig, aber ziemlich cool tanzen auf sehr schwierige Hausrhythmen von mir. Irgendwo in einem Township so auf YouTube. Und das ist schon krass, das freut mich schon sehr.
Klar, cool. Und jetzt spielst du öfter dort einfach mal?
Einmal,
oder hast du irgendwie einmal so eine Connection zu einem Booker oder Veranstalter?
Ja, ja, ja. Also ich spiele jetzt das 8. Mal in Folge im Dezember, immer im Dezember, weil da ist der Sommer... Und das sind, glaube ich, der Anfang der Sommerferien. Und dann haben die ihre Schulzeit hinter sich. Und dann
Okay, cool.
Aber es ist auch ein bisschen krass. Also das
ist auch weit, ne? Wie lange bist du da unterwegs?
Ja, also wenn jetzt von Frankfurt oder München aus 13 Stunden. Aber es ist die gleiche Zeitzone. Deswegen macht einen das nicht so völlig verwirrt. Einen ist nicht so völlig...
Nicht so krasse Jetlag-Geschichten.
Nee. Also das Land ist schon auch, das ist schon wild, so... Oh, es tut mir leid, dieses blöde Wort Schwellenland, ja, also so diese Länder, die so ein bisschen, ach ja, und mich persönlich interessiert wirklich sehr die Überwindung des strukturellen Rassismus halt, erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Da sehe ich mich schon so ein bisschen als, wie soll ich sagen, so ein Vereiner in dem Moment, wo ich das spiele und vor allen Dingen Schwarze und Weiße zusammen feiern, ja, weil es immer noch nicht so richtig funktioniert. Ja, es gibt auch leider immer noch so Festivals, wo dann nur so anstrengende Rich Kids, die natürlich weiß sind, rumhängen und die benehmen sich daneben und so, das ist unangenehm. Nur für schwarze Spielen ist auch komisch. Die Mischung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut bei mir.
Mhm. Du meinst jetzt komisch für dich, wenn du als DJ, der weiß ist, halt wenn dein Publikum schwarz ist und du der einzige Weiße bist, oder?
Nee, ich muss gestehen, ich habe es noch nie gehabt, dass ich nur schwarzes Publikum hatte. Komisch deswegen, weil es nicht stimmt. Also die Quote ist irgendwie, ich glaube, so ein Fünftel zu vier Fünftel. Mhm. Und so, am besten wäre es, wenn das so repräsentiert würde. Mhm. Ja?
Also das Ideal.
Das wäre das Ideal. Mhm. Ja. Und in so Ländern laufen... So Ländern, sage ich schon, aber in so eher ärmeren Ländern halt, ja, laufen viele Glücksritter rum, ja, und Clubbesitzer oder so sind ganz gerne mal, ich sag mal, spannende Charaktere und welche, die aus deutschen Denkweisen mehr als einmal das Gesetz übertreten zu ihrem eigenen Vorteil, so, aber keine schlechten Menschen sind oder so, sondern es sind irgendwie Glücksritter und so Leute dann auch kennenzulernen und das auch zu sehen, dass sie halt im Endeffekt Möglichkeiten ergreifen. Mhm. Und dass es nicht in so eine Kategorie wie gut und böse oder sowas passt, das ist auch irgendwie gut.
Was meinst du damit, dass man es nicht so, oder dass es nicht in Kategorien wie gut und
böse, naja, passt? Naja, zum Beispiel was ganz Simples, er hat Gras dabei und wird kontrolliert von der Polizei, mhm, und wird wahnsinnig nervös, aber das, letztendlich kriegt man das dann halt in so einem Land gelöst, indem man denen halt Geld zusteckt.
Ach so, ja, okay.
Sowas meine ich. Mhm. Das ist jetzt eine kleine Geschichte, die großen Geschichten kenne ich nicht. Ich weiß okay, von einem, der, aber ich ahne es, ja. Mhm. Also einer, der auf der einen Seite einen Club hat, wo dieses Underground-Leben irgendwie stattfindet und After Hours, und auf der anderen Seite für die UNO in Nigeria, die als von der UNO Beauftragter die Wahlunterlagen druckt. Mhm. Ja? So. In einer und der gleichen Person. Das, da klar ist das irgendwie, wie soll ich sagen? Ja. So glücksrittermäßig.
Mhm. Halt. Aber man hat ja auch so verschiedene Facetten. Also jeder ja, Mensch, hat ja die kann man auf verschiedenen Seiten dann ausüben.
Auf jeden Fall.
Ja. Irgendwie, also erstmal diesen Ort zu bieten, wo auch junge Leute, sage ich mal, sich ausleben können. Das ist ja irgendwie auch wichtige so Jugendarbeit und es ist irgendwie auch so kulturpolitisch total wichtig.
Mhm.
Also, das ist ja, also die Frage ist halt, ob er das jetzt nur so als Mittel zum Zweck irgendwie mal in die eigene Tasche wirtschaftet, aber selbst wenn, also wenn der Ort gut ist und da einfach viele tolle
das
Sachen
ja
geschehen.
In die eigene Tasche wirtschaften die ja alle.
Klar.
Ja, das ist ja irgendwie unser System, darum geht es ja. Das wird ja hoch, das ist ja die heilige Kuh, ist ja der bescheuerte Profit. So. Das tun ja alle. Das ändert sich auch nicht so. Wahrscheinlich müsste man in so weit entwickelten Gesellschaften wie bei uns, ist man dann halt einfach so ein Privatbanker oder so, der dann so ein ähnliches Level an Grauzonen-Kriminalität hat. Ja.
Das mit der Clubbetreiber ist mir sympathischer als der Banker.
Ja,
ich weiß auch nicht warum.
Genau. Ja, ganz genau. Komisch, ne?
Ja, wie sieht denn dein Live-Setup aus? Was nimmst du mit, wenn du reist und dann deine Live-Show spielst? Was hast du dabei an Equipment?
Der Standard ist natürlich ein Apple-Computer mit Ableton Live drauf. Und das ging mir irgendwann sowas von auf den Senkel, dass ich entschieden habe, ein Hardware-basiertes Set zu spielen. Und deswegen habe ich keinen Computer dabei, außer zur persönlichen Unterhaltung, wenn ich in dieser Stahlröhre sitze.
Okay.
Das basiert jetzt eigentlich auf einem Electron Octatrack, falls ihr das was sagt.
Nee.
Das ist ein, kann ich dir mal zeigen?
Ja, gerne.
Das ist ein Sampler.
Okay.
Der in seiner Universalität unübertroffen ist.
Was ist das Besondere an dem?
Der kann von einer Wellenform Schwingung, also einer reinen Schwingung, bis zu einem 2 oder 3 Gigabyte großen File einfach alles spielen. Das ist dem vollkommen egal.
Okay.
Der kann eine Drum Machine sein, der kann im Prinzip das machen, was Ableton Live macht.
Mhm.
Der kann aber auch ein Synthesizer sein, weil er nur eine Wellenform abspielt und dann sie danach halt mit einem Filter und LFOs und Effekten bearbeitet. Das ist der Kern. Daneben ist eine Drum Machine und ein Synthesizer.
Den nimmst du mit praktisch?
Den nehme ich mit.
Okay.
Ja. Ich habe jetzt einen im Studio, ich habe 2 zu Hause und ich habe, wenn man da so viel unterwegs ist, braucht man Backups.
Mhm.
Zumindest zu Hause. Unterwegs nehme ich immer nur eine Maschine mit. Mhm. Ist aber noch nie schief gegangen. Man liest Daten von einer Kompakt-Flash-Karte, kennt wahrscheinlich keiner mehr.
Das ist auch voll oldschool.
Richtig cool. Oldschool, ja.
Und dann hast du noch, also spielst du direkt von dem Gerät oder hast du noch irgendwie einen Controller dabei, um das alles zu steuern?
Nee,
oder?
Das Gerät, also das Besondere ist eigentlich, oder das Spezielle, ist.
Weil der hat oder ja schon so viele Buttons.
Ne? Der hat schon viele Buttons. Ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, Computer sind, werden wir nicht mehr los. Ist ja auch gut so, weil es ganz, ganz tolle neue Werkzeuge sind. Was man mit Nullern und Einsern so anstellen kann, ist wirklich der Wahnsinn. Aber was ein bisschen verschwinden wird, ist dieser Standard, dieser universelle Computer. Weil da, glaube ich, immer deutlicher wird, dass das Interface das Entscheidende ist. Mhm. Nicht so sehr mehr der Kern, das Herz, sondern wie man es bedient. Und das ist eigentlich das Besondere, dass halt, natürlich ist es auch ein Computer, ja, aber das Interface ist halt so gemacht, dass es irgendwie mich auf eine bestimmte Art und Weise zwingt, Musik zu machen. Und ich habe mich diesem Zwang unterworfen und bin dadurch sehr frei.
Also, weil du praktisch nicht mehr in Widerstand gehst, sondern das, was da ist, annimmst und voll ausschöpfst.
Voll ausschöpfen muss, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Ja, okay.
Und so ein Computer oder Ableton hat das Problem, dass er zu viele Möglichkeiten hat. Und das ist ein Kreativitätskiller hoch 10. So. Mhm. Und auch ein Geschwindigkeitskiller.
Also man verliert sich drin auch.
Man verliert sich drin und man muss quasi für sich, um ein richtig gutes Ableton-Liveset zu spielen, muss man wahnsinnig stringent in seinen eigenen Möglichkeiten sein und die sich ganz fest einschränken quasi und damit arbeiten, mindestens ein halbes Jahr, mindestens 20 Sets, um dann da zu merken, okay, das kann ich jetzt so langsam gut, allein durch die Art und Weise, wie ich das spiele, kommt was Tolles zustande. Dann kommt aber Ableton um die Ecke und erzählt dir, ja, du könntest aber noch das machen und das hier und der Controller hat noch diese extra Ebene und hier gibt es nochmal den extra Knopf und hast du schon gehört, da gibt es so ein besonderes Max MSP Patch, was dir ganz viel Arbeit abnehmen kann und so. Das ist alles schön und gut, aber nicht für die Bühne.
Na, und es hält dich dann auf, weil du immer wieder neue Möglichkeiten erlernst, anstatt in deinem Set weiterzukommen.
Genau.
Ich war eine Weile so in der Atari-Szene unterwegs. Und weiß ich, da fand ich zum Beispiel toll, also da waren ja auch...
Das war ein Tracker eigentlich.
Ja,
also
genau.
Hat man jeden Tracker. Event eingegeben.
Ja. Genau. Und aber zum Beispiel, es gab so Ende der 90er, Anfang 2000, gab es immer noch so Meetings, wo man dann zum Beispiel, da waren immer so Conventions, wo man dann irgendwie so Wettbewerbe gemacht hat und hat halt mit dem Atari Musik zum Beispiel produziert und Videos und dann immer, dann wurde abgestimmt, was war das Beste. Und was da eigentlich so toll war, dass eigentlich, ich meine, so ein Atari ist ja total limitiert. Da hast du ja nicht viel Möglichkeiten. Aber trotzdem, die Leute haben es echt jedes Jahr immer noch geschafft, wieder neue Sachen rauszuholen. Und das Gerät war einfach noch lang nicht so am Limit. Also da war immer noch mehr möglich. Und das ist ein bisschen ähnlich wie das, was du sagst, dass man hat halt die Möglichkeiten, die man hat und irgendwie ist gezwungen, da kreativ alles rauszuholen.
Ich vermute, rechenleistungsmäßig ist der Octatrack schlechter als ein Atari.
Okay, aus welcher Zeit ist das? Das sieht doch so 80er aus, oder?
Ja, das ist Elektron, die haben diesen Stil. Da gibt es noch eine andere Maschine von denen, die sieht genauso aus. Und ich muss sagen, ich liebe das. Das ist der Elektron Rhythm, leider ein ganz schlimmer Name, aber die sind so Kisten in einem Stahlgehäuse.
Und dann die sehen ganz solide aus.
Ja. Also, die haben auch, also die Kanten wurden auch schon ordentlich abgewetzt von meinen Reiseaktivitäten. Die hatte ich eine Zeit lang auch dabei.
Und die Potis sehen auch aus, als ob sie halten.
Ja, die sind schon.
Oder musst du die ab und zu mal wechseln?
Naja, nee, also man braucht einen Decksaver, einen sogenannten. Also so eine Plastikhülle, sonst kacken die leider ab. Aber ich würde eher sagen, der Schweiß hatte ich schon ganz schön angefressen.
Also im Club dann so.
Ja. Und die? Ja, jetzt nicht mehr, die hat gerochen nach Club.
Okay.
Weil die hat so Lüftungsschlitze,
die okay, dann geht so schön der ganze
Dunst da. Und dann hat man in einer schönen, sauberen Wohnung zu Hause diesen fiesen...
Den bringst du dann mit. Ich habe gelesen, dass du erst ab dem vierten Album, bei diesem Alpin-Album, dass das so dein tatsächliches Konzeptalbum war. Aber vorhin hattest du mal gesagt, als wir über das Lakritz gesprochen hatten, dass da auch das Konzept so war. Also hast du schon immer so ein bisschen konzeptionell gearbeitet oder wie ist so deine Herangehensweise? Oder hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Nee, ich verstehe dieses Konzeptkunst. Ich verstehe das nicht so richtig eigentlich. Also jetzt bei Musik würde ich sagen, das muss so ein bisschen rausfließen. Und das Konzept bei der Appelusia war halt, wenn man das Konzept nennen möchte, war das halt, okay, ich schließe mich halt jetzt wirklich mal konsequent einen Monat weg in eine fantastische Umgebung. Und das wirkt sich natürlich auf das, was man da macht, sehr aus.
Okay, aber das war alles am Konzept. Alles klar, du hast jetzt nicht so, ich dachte zum Beispiel irgendwelche Klangkonzepte, dass du sagst, ich darf nur hölzerne Sounds oder also jetzt so als Beispiel, okay.
Nee, ich merke bei ein paar Sachen, die einfach gut funktionieren, zum Beispiel einen digitalen Klang aus dem Computer oder auch aus einer digitalen Maschine, auch zusammen mit einem analogen Klang. Und mit analogen, schon elektrischen, also einen analogen Synthesizer und einen digitalen Synthesizer, die beide den gleichen Klang spielen. Das ist toll. Das klingt gut. Oder die sich so, die die gleiche Funktion haben und sich ergänzen.
Kann man die noch auseinanderhalten, nein, wenn die ganz nah beieinander sind?
Nein, nein. Aber was schon beeindruckend ist, das sind wahnsinnig feine Nuancen, die allein die Klangerzeugung mit, also was das mit dem Klang macht. Ja? Das sind wirklich nur Nuancen. Und irgendwas im Unterbewusstsein, also irgendwas von unserem Verständnis, wie wir Klang verstehen, merkt das. Mhm. Ja? Und wir können es aber nicht benennen. Ich könnte es auch nicht genau sagen. Ich meine nur natürlich, das klingt irgendwie interessanter als vorher. Und das ist meistens die Kombination. Das ist ein Konzept. Mhm. Oder ich spiele Percussions ganz, ganz viel mit der Hand ein, einfach weil ich das kann, weil ich früher Schlagzeug gespielt habe und weil der Groove viel lebendiger ist. Das kriegt man ganz schwer nur programmiert.
Das heißt, da unten sieht man auch so...
Ja, hier steht ein Checker rum, da ist so eine Kiste. Ja,
okay, dann packst du die aus und dann...
Genau, und pack die wieder weg, um dann fürs nächste... Okay. Fürs nächste Stück, also allein... Ja, das ist eine Plastikdose von Kaugummis mit Zeugs gefüllt, Reis wahrscheinlich.
Ich würde gerade sagen, es klingt nach Reis.
Ja, das ist das sind Graupeln.
Ah, okay, also, noch besser. Die sind gröber.
Ich denke es, ja. Oh, Reis, ne, egal. Mhm.
Und solche Sounds, die kannst du halt auch synthetisch, das klingt einfach anders, ne?
Das klingt irgendwie nach Plastik. Mhm. Aber wenn man dann einen Plastik, das ist die Grundlage, und dann packen wir noch ein bisschen Plastik oben drauf, um das quasi präziser zu machen. Mhm. Ja, weil so präzise kriegt man es da nicht hin. Und sowas wie ein Shaker, der braucht so ein Event, wo man so genau, der so genau auf der Time ist. Mhm. Das ist auch eine tolle Kombination. Mhm. Oder eine Trommel zusammen mit einem Synthesizer-Sound, der so ähnlich klingt wie die Trommel.
Und das weißt du jetzt aber, weil es im Laufe der Zeit durch Ausprobieren dir die Erfahrung gezeigt hat. Ja. Probierst du dann auch noch neue Sachen aus oder ist es dann so, dass du denkst, ah ja, jetzt brauche ich mal wieder das und dann spielst du das ein, weil das hast du schon mal so gemacht oder ist es auch so, dass du dich hinsetzt und denkst, jetzt brauche ich mal wieder neue Rhythmen und dann
ist was eher, Neues? Oder? Es ist eher so eine Grundherangehensweise, dass man, also da ich eher minimalistisch arbeite, ja, also das sind, ich versuche immer so wenig Sachen wie möglich und gerade so viel wie nötig irgendwie einzubauen, aber da muss man halt manchmal die Elemente, die man hat, ein bisschen dicker machen, als sie zum Beispiel jetzt einfach nur einen Synthesizer-Sound ist halt einfach erstmal nichts Besonderes. Das bringt so gar nicht so wahnsinnig viel. Und den quasi dann spannend zu machen, das ist so eine Technik dafür. Mhm. Aber das ist völlig situativ. Mhm. Also da gibt es keinen, ich mache das jetzt nicht so und so, sondern ich gucke halt, wie das im Moment. Man ist doch schon sehr festgefahren. Mhm. Ja, natürlich. Vor allem, wenn man alleine arbeitet, macht man leider häufiger immer wieder so einen Weg des geringsten Widerstands. Mhm. So.
Aber auch, weil du natürlich durch deine Erfahrung weißt, dass der funktioniert und dich wohin bringt. Und trotzdem klingt ja jedes Album wieder neu, also scheinst du ja unterwegs doch auch kleine Abzweigungen zu nehmen und neue Schlenker einzubauen.
Und es ist auch eine Technikfrage. Also da ist dann jeder neue Synthesizer ist im Prinzip ein neues Werkzeug, was ich mir ins Studio hole und dann nutze ich das, und das ist die traurige Wahrheit, trotzdem nur zu 5% aus, was es kann. So. Mhm.
Und Field Recordings, baust du das auch immer noch viel mit ein oder war das eher so zum Anfang?
Also ich habe es zum Anfang mehr forciert und jetzt ist es so ein Texturgeber. Mhm. Und ich habe leider noch keine, Technik gefunden, aber ich suche schon länger, wie ich aus Field Recording Sounds Hauptsounds bauen kann. Mhm. Also wie ich aus sowas dann echt eine Bassdrum machen kann. Mhm. Ich habe noch nicht gefunden, wie ich da einen Workflow habe, dass ich da relativ schnell hinkomme. Mhm.
Weil so ist es eher so atmosphärisch, ne? Dass man sowas Atmosphärisches ergänzt. Oder?
Ja. Da, ich habe schon auch immer mal wieder so ein Flash, dass ich, das ist komisch, das kommt so in Wellen so. Alle einmal im Monat, denke ich so 2-3 Tage, mag ich alle Sounds um mich herum und nehme die dann auf. Und
da bist du unterwegs mit so einem kleinen Gerät und oder hast dein Handy oder was dabei?
Nee, Handy reicht nicht.
Okay. Was benutzt du da?
Also tatsächlich ist von Sound Devices der MixPre wahnsinnig gut. Das ist ein Preamp auf einem absoluten Top-Level mitnehmbar. Mhm. Man braucht hinten 6 Batterien und die halten dann, der kann Phantomspeisung ausgeben und diese Batterien, dieser Rekorder hält dann 20 Minuten. Ja, aber man hat man hat richtig sauberen, wahnsinnig hoch aufgelösten, feinen Klang in der Wave gegossen. Man kann jedes Mic halt anschließen.
Ah, okay, du nimmst richtig mit dem Mikrofon.
Ja, ich mach's mir leider noch jetzt doch ganz schön kompliziert.
Ja, aber wenn dann der Klang gut ist, ist Grund.
Krass, ja, ist wirklich gut. Es ist wirklich, man kriegt einen Schreck, weil man denkt, es wäre die Realität.
Machst du das auch, wenn du unterwegs bist? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Reisen bist, weil das ist ja nochmal andere Klänge, als wenn du in Südafrika bist, ja, als wenn du hier
über
die Reeperbahn läufst.
Leider ist das dann zu komplex, diese Kombination aus reinem Rekorder und Mikrofon mitgenommen und ich habe den Platz nicht.
Okay.
Ich muss ja alles in Handgepäck machen, weil dieses aufs Gepäck warten, kostet zu viel Lebenszeit. Das geht nicht.
Also, ach so, damit du, ach, verstehe.
Okay. Ich muss raus, also wenn ich aus dem Flieger rausgehe,
du hast
muss
immer
ich
nur Handgepäck dabei, immer nur Handgepäck. Also, okay. Ja.
Das war so die Maßgabe an dieses Hardware-Setup. Es darf halt nicht insgesamt so 7 Kilo überschreiten. Das ist eigentlich schon zu viel, weil allein ein Koffer wiegt schon 3. Mhm. Und das ist der, also 2,4, glaube ich, von Samsung als der leichteste, den man kriegt.
Und was anziehen muss man ja auch noch irgendwie.
Ja, genau. Aber eine zweite Hose ist nicht drin.
Die kannst du dann lüften im Hotel nach dem Club.
Genau. Oder halt waschen und föhnen. Ja,
ja, das ist auch gut, genau. Ein Thema, was ich total gerne noch ansprechen würde, weil ich gelesen habe, dass du auch mit diesen 4D-Sounds arbeitest. Und ich war Ende 2017 mal im Monom und habe mir da so eine Session von Max Cooper und Katharina Barbieri auch angehört. Und es war eigentlich ziemlich abgefahren, weil irgendwie da ist ja diese Installation mit diesen Lautsprechern. Und eigentlich, wenn man drin gestanden hat, muss ich sagen, hat es damals zumindest für meinen Geschmack noch nicht so richtig funktioniert. Ich habe dann aber irgendwann so einen Spot gefunden, wo ich dachte, ey, hier ist der Sound jetzt richtig geil. Habe mich hingesetzt, die Augen zugemacht und es war total irre, weil ich das Gefühl hatte, die Sounds kommen plötzlich an, knurzeln so kurz an deinem Ohr, fliegen um den Kopf und sind dann wieder da hinten. Und dieses räumliche Gefühl, das war so trippig. Und ich dachte, wenn es das in meiner Jugend in den 90ern gegeben hätte, wir hätten überhaupt keine Drogen zum Tanzen nehmen müssen. Das war so spacig. Und du arbeitest also auch mit diesem Soundsystem, oder?
Ich würde sogar sagen, dass Drogen sind eher hinderlich. Mhm. Weil es ist so, wie der unser Audio-Analyzer-Verstandteil des Gehirns, wird so neu gefordert, dass man am besten tatsächlich nüchtern ist, um das überhaupt aufnehmen zu können. Um den Folgen klängen zu können. Ich hatte da 5-6 Mal drauf gespielt. Ich habe jetzt in Berlin nicht mehr drauf gespielt. Es hat verschiedene Gründe. Also ich war selber nicht im Monom. Ich habe es mir angeguckt. Ich weiß, wie es da aussieht, noch als sie noch nicht so ganz fertig waren. Ich habe jetzt aber in Berlin nicht mehr drauf gespielt. Ich hatte in Budapest, glaube ich, 4 Mal sogar gespielt. Okay, cool. Und in Amsterdam 3 Mal. Mhm.
Glaubst du, dass das so ist, das so die Zukunft von Sound, oder ist es eher auch eine Möglichkeit, Sound wahrzunehmen?
Also es hat eine Schwachstelle und die ist Druck. Also wo moderne, gute PAs, was die zu leisten imstande sind, was Schalldruck umsetzen angeht. Das ist vor allen Dingen zum Tanzen oder so, das hat diese unmittelbare Ansprache, die halt sonst einfach nichts hat. Ja, dafür braucht man, und der Schalldruck ist natürlich halt auch ein bisschen gefährlich und so, deswegen so nah würde ich mich jetzt auch nie von einem modernen PA stellen. Das ist aber auch genau der Knackpunkt, weil du im 4D-System in einem Lautsprecher-Grid drin stehst, also in der Matrix, die ja auf 3 Ebenen, ja, also man steht ja innerhalb dieses Lautsprechersystems.
Genau, und die Subwoofer sind irgendwie sogar unter dir.
Genau,
die
Subwoofer sind unter dir.
Und Herzschrittmacher sind ja auch nicht so empfehlenswert.
Ja, die sind so schnell, sind die gar nicht. Nee, da sind schon, also was Subwoofer angeht, sind echt moderne PAs, die sind schon, das ist schon Wahnsinn, was die schaffen an auch in Geschwindigkeit so. Also Impuls im tiefen Lagen ist wirklich Wahnsinn. Das schafft das für dieses System nicht. Das entspricht nicht so ganz unseren Hörgewohnheiten. Stattdessen hat das eine Dimension, die es halt sonst nicht gibt. Die Technik ist eigentlich relativ easy. Also wir können ja zwischen 2 Lautsprechern durch unsere 2 Ohren ganz gut diese Stereoortung hinbekommen, einfach durch die Laufzeitdifferenz. Und das Gleiche macht das System im Dreidimensionalen. Mhm. Ja, und man schickt einen Signal, einen Container, man platziert den innerhalb dieses Raumes und die Software rechnet aus, wie die Lautsprecher das abzuspielen haben, damit durch diese Laufzeitdifferenz ein realistisches Bild quasi entsteht. Ja, eine physikalisch korrekte Wiedergabe, wie sich dieser Container, und der hat dann eine bestimmte Größe, und je größer der wird, desto mehr Lautsprecher spielen sehen und so.
Aber du kannst den Sound praktisch damit überall in diesem Container platzieren. Das kannst du entscheiden und der kann das praktisch einfach umrechnen und bewegt den dann auch. Deswegen hast du dieses Gefühl, der Sound kommt zum Beispiel hinten aus der Ecke und saust dann um deinen Kopf, weil man das genau so eingeben kann.
Ich hatte das, ich bin sogar so weit gegangen und habe mir einen Controller bauen lassen, der 8 Joysticks hat, um
krass.
8 Joysticks für die XY, die Z-Achse, nein Quatsch, was rede ich, die X- und Z-Achse. Und die Y-Achse war mit einem Rad daneben, dass man quasi das Signal nach oben nehmen konnte und dann halt auf dem zweidimensionalen Bewegen wieder runter. Weil meine Herangehensweise war eigentlich auch ein Live-Aspekt. Also ich jamme da quasi drauf. Mhm. Ich bewege das alles so per Hand. Und dann hatte ich noch ein iPad daneben, wo man dann so Automation, was Bewegungen angeht, machen konnte. Also eigentlich totaler Wahnsinn.
Aber auch, dass das von Hand geht, ist ja fast wie bei so einem Computerspiel, oder? Nur, dass du halt irgendwie steuerst den Sound da mal
das
so
rum. Raketentechnik.
Batterie von Joysticks. Ja. Das ist auch ein gutes Bild.
Ich finde es auch, also ich liebe Knöpfe und ich liebe Technik. Also es muss ein bisschen nach Elektrizität riechen und dann fühle ich mich irgendwie wohl. Es ist auch ein bisschen schade, dass ich da nicht weiter drauf gespielt habe bis jetzt.
Und kann ja noch kommen.
Kann noch kommen, ja.
Vielleicht noch, was du noch so hier an Equipment im Studio hast? Kannst du gucken?
Was erzählen?
Also so, womit du so arbeitest.
Ne, also mein Schmuckstück ist auf jeden Fall der C15. Der C15 von Stefan Schmidt. Warte. Der C15 von Stefan Schmidt, das ist der Native Instruments Erfinder. Vor ein paar Jahren dachte er sich, okay, er möchte ein Hardware-Gerät bauen. Nachdem er die Musikerwelt versaut hat durch die Software und keiner mehr im Instrument spielen kann, hat er ein Instrument gebaut für 4.000 Euro, was im Prinzip ein Reaktor-Patch ist.
Okay.
Aber mit einer fantastischen Tastatur, toller Bedienung, unglaublichen Sound, aber kein MIDI. Ich kann ihn nicht automatisieren. Echt? Ich muss ihn spielen.
Das ist ja krass, okay. Das heißt, du kannst ihn nur live einspielen.
Ich kann ihn nur live einspielen. Keine Chance.
Halt mit den Sounds, die auch drin sind.
Nö, ich kann die schon programmieren. Das ist eine sehr geniale Engine, die mit einfach nur eigentlich nur mit zwei Oszillatoren arbeitet, die sich gegenseitig mit Kammfilter und verschiedenen Feedback-Wegen gar nicht mal so viel Effekten, kein Arpeggiator. Also man muss ihn spielen.
Okay. Aber du hast ja eh auch Klavier gelernt. Das heißt,
ja, so ein bisschen kann ich das. Ja. Aber es nervt ein bisschen. Es ist einfach nur der Klang und das Gefühl, dass es irgendwie wieder gut macht. Dann habe ich hier ein Waldorf Zarenburg. Eigentlich, weil ich nur eine ganz tolle Tastatur gesucht hatte und zu der Zeit so viel Geld hatte, dass ich dachte, ach komm, ich kaufe mir das Ding jetzt.
Das sieht aber toll aus und klingt echt warm auch, ne? Oder zumindest der Sound, den du da gerade
hast. Also über die Lautsprecher klingt er gut. Mhm. Wenn man ihn direkt abnimmt, klingt es eigentlich nach einem Plugin und das ist ein Problem. Mhm. Aber ich mache es tatsächlich so, ich spiele es halt auf der Hand oder ich... Mikrofon auf. Mhm. Ja, und dann funktioniert das. Okay. Dann habe ich den Raum mit dabei.
Okay,
dann habe ich einen Swayman S1, den Analog-Synthesizer. Aber so, dann ist eigentlich der Tisch frei und ich stelle mir dann so ein bisschen das hin, worauf ich Bock habe. Mhm. Das Zentrum des gesamten Studios ist Bitwig mit einem Touchscreen. Also ich habe keine Maus und Tastatur.
Du arbeitest mit Bitwig.
Ich arbeite mit Bitwig.
Das ist ja auch cool. Das ist das erste Mal, also ich kenne einen, der die Sounds da entwickelt, aber es ist das erste Mal, dass ich einen Künstler treffe, der tatsächlich damit arbeitet, weil ich immer dachte, ja, für wen macht er das eigentlich? Arbeitet da überhaupt jemand damit?
Okay, also ich vermute, so 1000 Leute weltweit machen das schon.
Echt? Okay,
und von denen sind dann 10, die das mit Touchscreen bedienen und da bin ich einer davon.
Ja, okay, cool.
Dann habe ich hier noch ein Linstrument.
Das sieht spacig aus, das kenne ich gar nicht.
Ja, das Besondere ist, eigentlich, dass das MPE versteht. Also ich kann so Bewegungen, das ist eigentlich eine MIDI-Tastatur, die aber noch zusätzliche Parameter erfasst. Nicht nur Lautstärke und Tonhöhe, sondern auch, wie drücke ich danach rein, Vibrato oder also auch diese Achsen, die wir im FD-System besprochen hatten. Diese Achsen sind da auch in der Sensoroberfläche drin.
Das heißt, der ist auch touch-sensitiv? Also wenn du sagst, mit Vibrato, also ob du jetzt zum Beispiel so mit den Fingern so ein bisschen wobbelst, wenn du draufst, oder ob du die so reinhämmerst,
dann gibt es aus. Okay, und Bitwig ist tatsächlich das einzige Programm, was das halt direkt von Anfang an sofort versteht.
Okay, cool.
Ja, also Bitwig ist in drei, vier Hinsichten das bestentwickelste, das modernste Programm, was es gibt. Genau, tolle Lautsprecher, Key 3s, absoluter Wahnsinn. Gar keine große Diskussion tatsächlich drüber. Ein Audio-Interface von Emerging Technologies, was mit IP funktioniert. Also ich habe einfach nur ein Netzwerkkabel und darüber so ein Hallgerät, zwei Kompressoren, zwei EQs, das war's.
Und gute Speaker.
Genau. Mhm. Also, ach ja, Monitor. Ja, genau, die Speaker. Ja.
Genau. Ja. Zum Abhören dann. kleinen Altar hast du noch. Das Reisesouvenir.
Das Reisesouvenir-Altar-Ding, ja, wenn ich mal gedanklich abschweifen will. Mhm. Man muss dazu sagen, hier kommt ja kein Tag, nicht so richtig Tageslicht rein und ich kann auch nicht so richtig rausgucken, weil es so ein bescheuerter Hinterhof in der Schanze ist mit vergitterten Fenstern und so ein Quatsch. Mhm. Nervt eigentlich total. Ja, weil ins Grüne gucken, das ist Entspannung fürs Auge.
Ja, das stimmt. Also in die Ferne schweifen, dass die Muskeln können. Sich entspannen können.
Ja, mhm. Ja.
Und wie viele Stunden bist du, also wenn du jetzt nicht auf Tour bist, wie viele Stunden täglich arbeitest du dann?
Also in einem Optimalfall bin ich Freitag, Samstag unterwegs, komme Sonntag wieder, bleib Montag zu Hause und dann bin ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier im Studio und dann fahre ich Freitag, Samstag wieder los.
Okay, und das aber jede Woche? Nee,
seit ich jetzt zwei Kinder habe, jedes zweite Wochenende in der Quote. Und dann ab und zu bin ich mal ein bisschen mehr weg, wie jetzt zum Beispiel, weil dann bin ich auch mal wieder zwei Wochen zu Hause.
Wenn so Festivalzeit kommt oder so, ne?
Ja, wenn sich das halt so ergibt. Das ist ja, das ist ja ein sehr unberechenbares Geschäft, aber das ist also jetzt nicht ein risikoreiches, sondern ein unberechenbares. Das ist einfach mal Freiberufler einfach.
Na,
Freiberufler.
Klar.
Da ist auch mal, da ruft auch mal drei Wochen keiner an und man fragt sich, was ist denn los? Und dann an einem Tag.
Nein, nehme ich nicht mehr.
Ja, ja, so ist das halt.
Klar.
Oder man kann halt einfach auch mal einen Monat keine Rechnung schreiben und plötzlich kann man an einem Tag vier schreiben. Und dann grinsen wieder alle.
Na klar. Okay, dann eine allerletzte Frage noch, dann will ich dich nicht länger vom Musikmachen abhalten. Und zwar, wenn du jetzt, also da eben auch gesagt hast, zum Beispiel im Club, du würdest dich nie so nah vor so eine PA stellen, wenn du die ganze Zeit auch so Sounds hast oder auch jetzt hier, wenn du sitzt und du bist ja konzentriert und hörst, dann gibt es bestimmt irgendwann einen Moment, wo man auch nicht mehr so gut hört, weil man auch vielleicht nicht mehr konzentriert ist. Gibt es irgendwas, was du machst, um so... Weil ich kenne es nur beim Geruchssinn. Wenn man zu viele Parfums geschnüffelt hat, muss man seine Nase in Kaffee stecken. Na, können die sich mal kurz entspannen? Gibt es irgendwas?
Kaffee ist es,
Kaffee, so Kaffeebohnen. Also wenn man so geruchlich überfordert ist, so Kaffee hat sowas, das befreit wieder und man ist neutralisiert.
Das Weißbrot beim Weintasting, ne?
Ja, genau. Und gibt es irgendwas, so wie du, sag ich mal, um deine Ohren wieder frisch und neu zu bekommen, dass du wieder neu hören kannst und weil gerade wenn man so lange drin steckt, irgendwann hat man nur noch so ein Buh.
Ja, das ist ein bisschen abhängig von der Lautsprecherqualität oder auch Kopfhörerqualität, weil je besser die ist, es geht ja so um Verzerrungen eigentlich. Mhm. Und wenn man kaum Verzerrungen hat, kann man sehr, sehr lange hören, ohne dass es abnimmt. Das ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Was ich aber tatsächlich nicht mache, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Musik hören, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also im Flieger oder so, ich setze mich da nicht hin und höre mir da was an, weil da will ich tatsächlich meine Ruhe. Oropax ist mein Freund und zwar auch beim Schlafen. Und das ist eigentlich das Ding. Also wahrscheinlich ist es dadurch, dass ich mit nahezu 0 dB schlafe, weil ich die Ohren komplett dicht mache, das ist so der Reset.
Okay, und dann ist am nächsten Morgen wieder frisch.
Ja, okay, genau. Und ich fahre halt von zu Hause hier ins Studio so ungefähr 4,5 Kilometer mit dem Fahrrad. Mhm. Und das mache ich auch bei jedem Wetter. Und immer, ich bin auch auf dem Weg mein Kind in die Kita und so. Mhm. Da höre ich dann natürlich auch nichts. Ich bin ein bisschen empfindlich geworden, aber durch diese Verschmutzungsnummer, sei es Lichtverschmutzung, sei es Klangverschmutzung in der Stadt, ja, ich freue mich so dermaßen auf die Elektroautos, weil dann halt mal still ist.
Das stimmt.
Meine Güte.
Wenn dann die Leute noch aufhören würden, ständig zu telefonieren und irgendeinen Mist zu reden.
Ja, wobei ich Leute reden jetzt gar nicht. So Menschen finde ich an sich jetzt schon mal gar nicht so schlimm. Ich bin direkt hier nebenan eine Schule. Vielleicht hört man es ein ganz bisschen. Die Fenster sind relativ gut. Mhm. Wenn die Pause hat, dann hört man Kinder. Ich finde, das stört mich überhaupt nicht. So ein Motor stört mich. Eine bescheuerte Harley Davidson. Ich weiß nicht, warum wer...
Also ein schöner Motor, wenn der so startet, der hat doch auch einen guten Klang.
Ja, aber ich möchte eigentlich nicht gezwungen werden, den zu hören. So. Ich zwinge ja auch niemanden, auf ein Festival zu gehen.
Ja, das stimmt. So. Kann ich nachvollziehen. Das war doch eher so ein bisschen provokant.
Ja, es ist, also ich empfinde den Klang als Provokation. Ich weiß auch nicht so genau. Nee, ist egal, ich will gar nicht. Ist halt so, wie es ist. Das wird halt
auch, da hättest gern mehr Stille, aber ich meine, da kannst du ja ab und zu auch mal raus im Wald oder den Vögeln beim Zwitschern.
Ja, also das Komische ist, so wie bei der Luftqualität, es gibt ja keine Stille mehr. Es gibt es ja einfach nicht mehr. Es gibt auch keine saubere Luft mehr. Uns wird es nicht erzählt, und ich will auch. Aber wenn man mal weiß, wie Smog aussieht, also welche Graufärbung das im Horizont tatsächlich ist, ist halt immer die traurige Wahrheit, dass wir in komplett Deutschland so dermaßen verschmutzt sind. Das ist einfach total krass, sag ich, der ich viel Flieger bin. Ja?
Muss man halt ab und zu mal raus. Also
Ja.
Wenn man also, so ich bin viel in Tirol und oben auf dem Berg,
was ich da sagen
ist
wollte.
Die Luft einfach genau. immer ganz anders. Ja,
das ist so eine komplett andere
und
Nummer.
Frisch und morgens hört man nur die Kühe mit ihren Glöckchen läuten, das ist toll.
Ja. Mein Altar, den du vorhin so nanntest, das ist im Prinzip, ich gucke über meinem Touchscreen, gucke ich auf einfach so ein gescheites Regal, wo halt so Kleinkram ist, das ich so mitgenommen habe, immer mal wieder ein Fernsehturm in Miniaturausgabe und so weiter. Aus Südafrika die obligatorischen Holzschnitzereien. Aber viel wichtiger dahinter ist ein Bild von der Hütte, auf der ich einen Monat war. Und das ist tatsächlich da, auf dieser Hütte war die Luft gut, es war relativ still, man hat oben ab und zu mal ein Flugzeug vorbeirauschen, also relativ viel auch, um ehrlich zu sein, weil über die Alpen fliegen einfach ganz, ganz viele Flugzeuge. Genau. Aber ja,
aber da kommt man noch gesehen.
Da kommt man tatsächlich dann auf den Bergen kommt man da raus. Das ist aber trotzdem halt mit zwei Kindern schwierig. Und wenn man seine Zeit damit verbringt, in bescheidenen Röhren zu sitzen, macht man das nicht mehr zum Urlaub. Ja, das ist wie der Briefträger, der wahrscheinlich nicht wandern gehen wird.
Mhm, ja, das stimmt. Obwohl jetzt in die Berge kommst du ja von hier mittlerweile auch mit dem Zug geht es auch recht fix.
Ja?
Mhm, es gibt jetzt so Schnellzüge auch zum Beispiel. Da bist
aus
du jetzt,
Hamburg?
Also ich weiß nicht von Hamburg, aber zum Beispiel von Berlin nach München. Genau, da bist du mittlerweile in über 3 Stunden. Ja. Und dann bist du ja nicht, also ist ja nicht mehr viel weiter, bist schon in Tirol. Und dann musst du nur noch den Berg rauf. Und dann ist die Luft auch gut.
Guter Punkt. Also, oder ich meine, oder der Allgäu oder so, man kann ja auch in Deutschland bleiben.
Ja, genau, da ist auch schön. Da gibt es auch frische Luft.
Ja, das ist eigentlich eine geile Idee. Danke.
Ich danke auch für das schöne Gespräch.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Das war der Schallwandler, der Bonedo Podcast, heute mit Martin Stimming. Mein Name ist Manuela Krause. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.